Ja, neulich, naja, vor ein paar Wochen, waren wir, also Johannes und ich, auf einer Veranstaltung eines Comedians und mussten dafür eine ganze Strecke fahren. Also es war in einer etwas ungünstig gebauten Halle, die wiederum in Halle in Westfalen stand. Wir hatten also eine Anfahrt von ungefähr 3 Stunden. Und wir hatten uns das, also weiß ich glaube, wir haben einfach gar nicht nachgedacht vorher. Also wir waren mit mehreren tausend Menschen bei dieser Veranstaltung. Wir waren etwas knapp kalkuliert von der Zeit her. Und ich glaube, es ging vielen anderen Menschen auch noch so, die auch sehr kurzfristig anreisten. Und wir hatten eine etwas aufreibende Parkplatzsuche dann vor Ort und kamen im Grunde an, als eigentlich die Show losgehen sollte und mussten dann noch einen Weg zu der Halle zurücklegen vom Parkplatz. Und naja, wie das so ist, nach 3 Stunden, ich musste sehr, sehr dringend auf Toilette. Und wir gingen diesen Weg und ich habe zu Johannes mehrfach gesagt, hey, aber bevor wir zu den Plätzen gehen, ich muss dann wirklich noch mal ganz dringend auf Toilette. Und wir bewegten uns aber mit so einem Strom von Menschen auf diese Halle zu. Und wir waren dann so damit beschäftigt, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist denn unser Aufgang? Und irgendwie wurden wir dann von diesem Strom von Menschen auf unseren Platz gespült, ohne Toilette. Gut, also diese erste Hälfte der Show habe ich dann irgendwie durchgehalten. Dann kam die Pause. Und wir saßen so ganz, ganz oben auf einem Rang. Und das heißt, denselben Weg, den wir uns hochgequält hatten, mussten wir dann jetzt ja auch wieder mit diesen ganzen vielen Menschen nach unten. Aber es war dringend. Und so quälten wir uns also wieder abwärts. Und das war so ein bisschen komisch gebaut, die Halle. Also man musste dann quasi die Halle verlassen. Und dann man war draußen im Grunde. Und ich dachte, gut, ich gehe die Toilette suchen. Und ich kam dorthin. Ihr ahnt es schon, Damentoilette. Ja? Die Schlange war lang. Sehr, sehr lang. Und ich habe dann innerlich so kurz abgewogen, habe gedacht, wie dringend ist es jetzt wirklich? Stelle ich mich jetzt in diese Schlange? Und sie verhieß wirklich sehr lange warten zu müssen. Und ich habe mich gegen das Warten entschieden. Ich habe gedacht, ich schaffe das. Und habe mich nicht in diese Schlange gestellt, einfach weil ich es so schrecklich fand, diesen Gedanken so lange warten zu müssen. Warten kann ja manchmal ganz schön nervig sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht bin ich auch einfach ein ungeduldiger Mensch, aber ich warte nicht gerne. Ich finde Warten anstrengend. Aber leider ist Warten ja ein Teil unseres Alltags. Wir warten an der Supermarktkasse. Weiß nicht, was seid ihr so für Typen? Checkt ja auch immer so ab, Kassen offen. Welches ist die kürzeste Schlange? Wer hat am wenigsten im Einkaufswagen? Also ich mache das immer und denke so und finde es dann ganz schlimm, wenn dann doch die andere sich schneller bewegt. Also wir warten an der Supermarktkasse, wir warten auf Bus, auf Züge, in Deutschland sehr viel. Wir warten im Stau auf der Autobahn, wir warten im Wartezimmer beim Arzt, wir warten auf Prüfungsergebnisse. Die Kinder haben sehr auf die Bescherung an Heiligabend gewartet, das haben sicher manche von euch beobachtet. Und es fällt uns aber schwer, weil wir die Zeit im Grunde als so nutzlos empfinden, in der wir warten, in der wir so kaltgestellt sind. Und ich vermute, dass es auch den meisten von uns so geht. Wir versuchen uns dann, diese Wartezeit irgendwie zu verkürzen. Wir lenken uns meistens ab und meistens tun wir das mit einem kleinen Bildschirm. Warten erinnert uns daran, dass wir nicht alles bestimmen können und dass wir eben nicht alles unter Kontrolle haben. Warten zwingt uns anzuhalten, wenn wir vielleicht eigentlich lieber rennen wollen. Und dann gibt es natürlich auch positives Warten. Positives Warten ist zum Beispiel, wenn ich Vorfreude habe auf ein bestimmtes Ereignis hin. Wenn ich auf eine schöne Reise warte, wenn ich auf lieben Besuch warte, wenn ich auf die Geburt eines Babys warte oder wenn ich auf eine Hochzeit warte. Einfach ein schönes Ereignis, das mir hilft auch, da hat man so Vorfreude und denkt so, ja, das wird schön. Dann gibt es aber auch noch ein Warten, das sehr an die Substanz geht. Es kann sein, ein Warten auf eine Diagnose oder Warten auf Genesung, Warten auf ein Kind, Warten auf Versöhnung, Warten auf einen guten Arbeitsplatz oder vielleicht auch überhaupt auf einen Arbeitsplatz, Warten auf einen Partner fürs Leben oder Warten darauf, dass sich einfach belastende Umstände verändern. Und tatsächlich ist es ja so, dass ein solches Warten auch krank machen kann. In Sprüche 13 lesen wir: Lange vergeblich auf etwas zu warten, macht das Herz krank. Aber ein Wunsch, der sich erfüllt, ist wie ein lebensspendender Baum. Ich glaube, eigentlich warten wir alle auf irgendetwas. Jetzt kommen wir gerade aus der Adventszeit, die ist bestimmt von Warten auf Weihnachten. Und Johannes sagt es eben schon, jetzt sind wir in so einer Art Zwischenzeit. Ich mag die persönlich eigentlich sehr gerne, so zwischen den Jahren. Also das ist so eine Zeit, die dehnt sich auch ein bisschen. Und ja, Weihnachten vorbei, es steht was Neues an. Vielleicht wartest du auch auf das neue Jahr und hoffst auch ein bisschen, damit dass mit dem neuen Jahr so eine persönliche Wende kommt. Vielleicht, dass sich deine persönlichen Umstände ändern. Worauf wartest du gerade? Die Geschichten so rund um Weihnachten, haben wir eben schon in den Liedern gehört, sind voll mit Menschen, die warten. Maria wartet auf die Geburt ihres Babys. Josef wartet darauf, dass eintrifft, was ihm der Engel vorausgesagt hat. Zacharias und Elisabeth warten auch auf die Geburt ihres Babys. Simeon und Hanna warten auf den versprochenen Messias. Und was all diese Personen tatsächlich gemeinsam haben, ist, dass es ein verheißungsvolles Warten ist. Es ist ein Warten voller Hoffnung. Ich würde sagen, es ist eine Art zu warten, die das Herz eben nicht krank macht. Und eine von diesen Personen wollen wir uns heute genauer anschauen. Stefan hat das eben schon im Lied angekündigt. Wir sind heute unterwegs mit Simeon. Ich lese den Predigttext aus Lukas 2. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Auch harte Worte für Maria. Simeon. Vielleicht einmal kurz in diesen historischen Kontext eintauchen. Da sind die Eltern von Jesus, Maria und Josef, und die brachten das ungefähr 40 Tage alte Baby Jesus in den Tempel nach Jerusalem. Das war üblich nach dem Gesetz von Mose, um ihn Gott zu weihen. Er war das erstgeborene Kind. Und außerdem mussten dort auch die Reinigungsopfer für die Geburt, also die Reinigungsopfer für die Geburt gebracht werden. Maria war nach dem Gesetz unrein und das musste mit einem Opfer wieder gerade gebogen werden. Und dort im Tempel begegnet ihnen also nun Simeon. Von dem erfahren wir nur etwas in dieser Textstelle. Sonst erfahren wir in der Bibel nichts über ihn. Was wissen wir also? Simeon war ein Jude. Er lebte vorbildlich, er hielt sich an die Gesetze. In einer anderen Übersetzung heißt es, er war gerecht und gottesfürchtig. Er war also ein Vorbild in der Beziehung zu Menschen und zu Gott. Und er war vom Heiligen Geist erfüllt. Das war zu diesem Zeitpunkt damals sehr besonders, denn die Zeit der großen alttestamentlichen Propheten war vorbei. Ungefähr 400 Jahre lag es zurück, dass ein Prophet aufgetreten war, irgendwelche Verheißungen Gottes ausgesprochen hatte. Und wenn wir so zurückblicken, der Heilige Geist für alle kam ja erst, nachdem Jesus gestorben war, mit dem ersten Pfingsten. Und es war eine Zeit eigentlich der großen Stille gewesen, 400 Jahre lang, in denen eigentlich Gott nichts geredet hatte. Und in dieser Zwischenzeit war Simeon ein Wartender. Aber sein Warten war zielgerichtet. Er wartete auf etwas hin. Er wartete auf die Hilfe für Israel oder auf den Trost Israels, heißt es auch. Dieses Wort für Hilfe, für Trost, das heißt im Griechischen Paraklesis. Es ist Trost, Ermutigung, Zuspruch, Beistand und es ist dasselbe Wort, was in der Bibel sehr oft gebraucht wird für den Heiligen Geist, der auch als Paraklet bezeichnet wird, der Tröster, der Beistand. Trost, Beistand, Hilfe. Und für die damaligen Menschen klingelten da sofort die Erinnerung an eine Textstelle, nämlich an Jesaja 40. Da heißt es, tröstet, ja tröstet mein Volk. Spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems, sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Tröstet, tröstet. Und auf diesen Tröster warteten die Menschen. Die haben erwartet, wirklich in einer menschlichen, geschichtlichen Gestalt, wirklich, dass dieser Trost kommt. Aber warum musste das Volk Israel so sehr getröstet werden? Warum warteten die Menschen damals so sehr auf diesen Tröster, auf den Retter, den Gesalbten Gottes? Einmal kurz zum Veranschaulichen nochmal. Das war eine sehr, sehr düstere Zeit. Die Juden hatten wirklich eine harte Geschichte hinter sich. Sie waren zwar nach einer großen Zeit der Zerstreuung in alle Himmelsrichten zum Großteil wieder in ihrem Land versammelt, aber die vollkommene Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung, die stand aus, eben das Kommen des Gesalbten, der Israel wirklich vollkommen befreien würde und der die Herrschaft Gottes sichtbar machen würde, dass alles Leid und alle Unterdrückung wirklich aufhören würden. Israel war wirklich viele, viele Jahre von fremden Herrschern bestimmt, nachdem sie auch in dieses Land zurückgekehrt waren. Auch vorher. Sie waren von den Persern bestimmt, von den Griechen, von dem Herrscher, dem griechischen Herrscher Antiochos. Der hat den Tempel in Jerusalem, der so wieder aufgebaut worden war, sogar entweiht und ihm dem Gott Zeus gewidmet. Die Israeliten waren von den Makkabäern, die eigentlich für Befreiung gesorgt hatten, auch wieder unterdrückt worden. Und schließlich zu Jesu Zeiten waren sie von den Römern politisch wirklich unterdrückt und waren auch deren moralischen Abgründen richtig ausgeliefert. Und diese Verheißung, dieses Trostes, dieser Hilfe, die war gigantisch groß damals. Und da war dann nun Simeon. Und obwohl sich, ich kann mir das so gar nicht vorstellen, also wir haben schon, oh, ich habe Probleme damit, mich in eine Toilettenschlange einzustellen, aber Simeon, der hatte im Grunde, das war eine 400 Jahre lange Zeit von Stille, von Warten, in der einfach nichts passiert ist. Da kann man verzweifeln. Und trotzdem war er einer, der das nicht nur passiv ertragen hat, sondern der ein aktiv ausgerichtetes Warten hatte. Und auch hier möchte ich mit euch einen Begriff anschauen, der hier für Warten steht. Dieser griechische Begriff, der an dieser Stelle gebraucht wird, der wird auch in Lukas 12 gebraucht. Und in diesen Versen heißt es, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten, und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen, wenn er sie dann bereit findet. Wie glücklich sind sie dann zu preisen. Wir als Nachfolger von Jesus sind aufgefordert, nicht passiv rumzuhängen, uns irgendwie unablässig abzulenken oder durch unsere Tage so Schlaf zu wandeln, sondern es geht um eine innere Bereitschaft. Lasst eure Lampen brennen, lasst uns den Herrn willkommen heißen, lasst uns bereit sein, dass er wiederkommt, jederzeit. Und ich finde es so fantastisch, wie es in diesen Versen heißt, was für eine große Verheißung auf so eine Art von Warten liegt. Jesus wird die Menschen, die ihn hoffnungsvoll erwartet, sogar bedienen. Wenn er kommt, dann setzt die große Entspannung ein. Dann dürfen wir uns hinsetzen, ausruhen, essen. Wir dürfen uns bedienen lassen. So ist Jesus gekommen, um sich nicht dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen. Aber wie hält man so einen Riesenspannungsbogen aufrecht? Ich frage mich, wie Simeon das geschafft hat, also wie überhaupt dieser Glaube lebendig geblieben ist in so einer langen Zeit des Wartens, des Aushaltens. Und ich habe da eine Stelle gefunden, die ich sehr hilfreich finde. Dieses griechische Wort, prostechomai heißt es, wird auch im Judasbrief verwendet. Der hat nur ein Kapitel. Ich finde, das ist so ein sehr kleiner Brief, den wir oft irgendwie überhaupt nicht beachten. Aber da kommt er in den Versen 20, 21 vor. Und da heißt es, ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Bleibt in der Liebe Gottes. Während ihr darauf wartet, dass Jesus Christus, unser Herr, euch in seiner Barmherzigkeit das ewige Leben bringen wird. Und diese zwei Verse, die bringen uns oder liefern uns so ein paar Schlagworte, wie wir gut warten können. Als erstes heißt es da, wir sollen unser Leben auf das Fundament unseres heiligen Glaubens aufbauen. Klingt sehr salbungsvoll. Was heißt das eigentlich? Der Judasbrief, der richtete sich damals an Menschen in verschiedenen Gemeinden, wo krasse Irrlehren schon im Umlauf waren. Also so der erste Hype war vorbei, Jesus war auferstanden und jetzt musste die Gemeinde irgendwie in dieser Wartezeit klarkommen. Sie waren eigentlich in der Naherwartung, dass Jesus wiederkommt, aber da waren auch viele Leute unterwegs, die komische Sachen verbreitet haben. Und jetzt fordert Judas die Gläubigen auf, festzuhalten an diesem ursprünglichen Glauben, wie er ihnen überliefert worden ist. Der Glaube der Apostel, gesunde Lehre, fundamentaler Glaube. Diese Art zu glauben ist uns heute in der Bibel überliefert. Da finden wir zusammenfassend, was diesen Glauben ausmacht. Wir können gut warten, indem wir unsere Bibel kennen. Es kommen jetzt ein bisschen Plattitüden eigentlich, aber es sind die Essenzen unseres Glaubens. Und ich will euch irgendwie echt ein bisschen wach machen. Ey, lasst uns darauf gucken, lasst uns daran festhalten. Es ist so wichtig, dass wir unsere Bibel kennen, auch wenn wir schon sehr, sehr lange mit Jesus unterwegs sind. Dass wir unsere Bibel lesen, dass wir Teile auswendig lernen, dass wir immer wieder von vorne lesen. Es ist das lebendige Wort Gottes. Es ist das, wie Gott vorwiegend zu uns redet. An der Bibel richtet sich alles aus. An der Bibel muss sich alles messen lassen. Und ich weiß, ihr kennt das sicher auch alle, so diese Momente, wo man merkt, man hat einen Vers schon tausendmal gelesen und plötzlich spricht er einem wieder ganz neu an. Und Gott kann uns durch die Bibel nur ansprechen, wenn wir sie lesen. Es ist so wichtig, dass wir dranbleiben. Und ich finde diese Zeit zwischen den Jahren, diese Zeit jetzt, vielleicht auch noch die nächste Woche, da ist ja so, ich glaube, da haben viele von uns noch frei. Das ist eine gute Art, um einfach mal innerlich Inventur zu machen. Wie bin ich gerade unterwegs? Welche Lebensgewohnheiten habe ich im Moment? Und wie will ich eigentlich weitermachen im neuen Jahr? Was habe ich im Moment gerade für eine Gewohnheit? Wie lese ich meine Bibel? Lese ich überhaupt? Hat sie Raum in meinem Glaubensleben? Hat sie Raum in meinem Alltag? Im Grunde ist es für uns als Christen überhaupt keine Diskussionsgrundlage, ob wir Bibel lesen oder nicht. Das ist Brot, das ist das, was uns satt macht. Das ist das, was für uns wichtig ist. Und ich möchte euch eigentlich nur dazu einladen, überlege, wie liest du? Was ist für dich dran? Dass du liest, keine Frage. Wie lädt Gott dich ein, an seinem Wort dran zu bleiben? Welche Wege sollst du einschlagen? Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie du dich ernährst mit der Bibel. Und frag doch Gott einfach mal in diesen nächsten Tagen, was ist für dich dran? Wie sollst du ins neue Jahr gehen? Und ich finde, wir haben heute so, so viele gute Möglichkeiten, uns mit der Bibel zu beschäftigen. So viele gute Hilfen, die uns durch ganze Tage, durch ganze Jahre leiten können. Vielleicht hast du noch nie die Bibel einmal ganz durchgelesen. Es ist Gottes Wort, ernähre dich damit. Es gibt unglaublich gute Bibellesepläne. Es gibt die Bibel in einem Jahr-App. Die meisten von uns sind, denke ich, mit dieser Bibel-App YouVersion unterwegs. Es gibt unzählige Bibellesepläne. Forste die doch mal durch die nächste Zeit und entscheide dich. Also ich finde, es hilft ungemein, wenn man nicht jeden Tag aufs Neue überlegen muss, ach, was lese ich denn heute mal? Sondern dass wir wissen einfach, was wann dran ist und da marschieren auf gute Art und Weise. Vielleicht ist es auch dran für dich, einfach einzelne Verse zu dir sprechen zu lassen. Vielleicht hast du viel großflächig gelesen. Da überlesen wir auch manchmal, was Gott aktuell zu uns sagen will. Wir haben die Losung. Wir können Losungsverse lesen. Wir können den Kontext drumherum lesen. Wir können uns einfach sagen, ach, in diesem Jahr möchte ich einfach mal das Neue Testament durchlesen. Starte vorne, ende mit der Offenbarung am Ende des Jahres. Frag Gott, was ist für dich dran? Und nimm das nicht so auf die leichte Schulter, sondern guck mal, was ist für dich dran? Und ich glaube, da hat Gott für jeden auch einen ganz individuellen Weg, aber entscheide dich für einen Weg, den du gehen willst, um dran zu bleiben. Der Jakobusbrief gibt uns noch einen Hinweis. Es heißt dort, bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Gut und hoffnungsvoll warten können wir nur, wenn wir in der Beziehung mit Gott sind. Und das funktioniert durch Kommunikation, durch Gebet. Und diese Beziehung, das ist nichts Statisches, das ist was ganz Hochdynamisches und es ist spannend, wenn wir uns darin vom Heiligen Geist leiten lassen. Es geht nicht darum, To-Dos abzuhaken oder irgendwelche Listen abzuarbeiten, sondern es geht darum, uns auch darin vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Das sehen wir auch in der Geschichte von Simeon. Da heißt es mehrfach, der Heilige Geist war auf ihm, er führte ihn und der Heilige Geist offenbarte ihm Dinge. Simeon war damals eine Ausnahme, aber heute ist das keine Ausnahme mehr. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Heute haben wir alle Zugang zu diesem Heiligen Geist. Und ich lade euch ein, da wirklich euch dem auszusetzen, Gott zu fragen, was ist da dein Wachstums- und Lernpotenzial im nächsten Jahr? Wie kannst du die Impulse vom Heiligen Geist besser wahrnehmen? Wie kannst du auf seine Stimme hören? Gesina bietet im nächsten Jahr einen Hauskreis an, auf Gottes Stimme hören. Vielleicht hast du da wenig Erfahrung, denkst du, so, wie soll das denn gehen? Vielleicht wäre der Hauskreis was für dich. Wir wollen uns auch im nächsten Jahr in der Gemeinde danach ausstrecken, Gottes Stimme besser hören zu können, die Impulse des Heiligen Geistes wahrzunehmen. Natürlich tun wir das auch alle schon, aber ich glaube, da ist immer noch so viel Wachstums- und Lernpotenzial. Von Simeon heißt es in dem Text, er war gerecht und gottesfürchtig. Das heißt, sein Leben war geprägt von bestimmten geistlichen Gewohnheiten, könnte man auch sagen. Da war eben das Bibellesen und dann heißt es hier eben das Gebet, geleitet durch den Heiligen Geist. Und das ist wirklich ein absoluter Schlüssel, um auch geistlich zu wachsen, um gut zu warten. Wenn du Gebet langweilig findest, wenn du denkst, das ist so tröge, dann bist du noch nicht am Ziel. Und ich lade euch ein, auch in diesen Tagen Inventur zu betreiben, zu gucken, was will Gott von dir? Wo sind da Wachstumsbereiche? Wo will Gott dich reinführen? Einfach auch mal ehrlich hinzuschauen, wie sieht es denn eigentlich gerade aus? Ich kämpfe auch manchmal mit Beten. Wie sieht diese Beziehung zu Gott aus? Vielleicht ist es auch dran, immer etwas Neues auszuprobieren. Also wir sind unterschiedliche Menschen. Gott hat uns unterschiedlich gemacht und wir haben unterschiedliche Zugangsweisen zu ihm. Vielleicht probierst du einfach mal aus, wenn du merkst irgendwie, wenn du in deinem Sessel sitzt, sehr gemütlich und du schläfst regelmäßig beim Beten ein, vielleicht bist du eher der Typ Gebetsspaziergang. Könnte sein. Mir fällt es unglaublich schwer, so sehr beharrlich in Fürbitte dran zu bleiben. Ich finde das echt anstrengend manchmal und ich bin da sehr vorsichtig, auch Menschen zu versprechen, ich bete für dich. Ich habe das in meiner Vergangenheit schon sehr oft vergessen dann. Und ich versuche da immer wieder auch neue Gewohnheiten zu etablieren. Und ich mache es nicht jeden Tag, aber ich versuche es öfter zu machen, wenn so Alltag ist, dass ich anstatt mittags mich zu denken, kennst du dieses Mittagsloch, ne? Nach dem Mittagessen denkt man so, oh. Und da gibt es ja diesen klugen Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Und ich habe mich dann eher mal für die 1000 Schritte entschieden. Und habe gesagt, okay, ich gehe nicht aufs Sofa nach dem Mittagessen, sondern ich mache einen Gebetsspaziergang. Habe da meine Route und zu sagen, und diese Zeit, die nutze ich zu beten für andere, für Gemeinde, für Menschen einfach, die mir Gott aufs Herz legt. Das ist auch, ich bete da keine Listen ab, sondern ich frage Gott auch, was ist dran heute? Wofür soll ich beten? Auch für diesen Ort zu beten, in dem wir wohnen. Das ist etwas, wo ich merke, das geht besser als in meinem Sessel sitzen. Da merke ich, da sind meine Gedanken ganz schnell woanders. Vielleicht hilft dir auch zu sagen, wenn es dir alleine schwerfällt, such dir jemand anderem. Such dir eine Gebetspartnerschaft, wo ihr zusammen betet. Vielleicht besteht dein Beten auch darin, viele Worte zu machen, Amen zu sagen und wegzugehen. Aber Beten ist Kommunikation. Beten ist Reden und Hören. Vielleicht ist es für dich auch dran zu hören. Lernen zu hören im nächsten Jahr. Vielleicht dich in kontemplativen Gebet zu probieren. Einfach still sein. Oder mit der Bibel zu beten. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Herzliche Einladung auch zur Allianz Gebetswoche Anfang Januar. Da kommen wir auch zusammen, um zu beten. Und wenn du da sehr, vielleicht auch unsicher noch bist, frag doch mal andere, wie beten andere? Da reden wir eigentlich, glaube ich, selten drüber. Wie beten wir eigentlich? Vielleicht ist das ein Impuls fürs Bistro nachher, einfach mal ins Gespräch zu kommen. Hey, wie machst du das eigentlich? Wie pflegst du diese Beziehung zu Gott? Wichtig ist nur, nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, Inventur zu machen. Guck an, wie es ist und überlege, wo willst du hin? Wozu lädt Gott dich ein? Der Brief lädt uns weiter ein, in der Liebe Gottes bleiben, ist ein Punkt. Das ist doch so schön. Bibel lesen, beten ist gut. Wir können es auch als großen Anspruch hören. Wir müssen erstmal gar nichts leisten. Wir müssen nichts bringen. Wir müssen keine Listen abhaken, damit Gott mit uns zufrieden ist. Es ist alles absolute Gnade. Wir halten Warten aus, wenn wir uns bedingungslos geliebt wissen. Wenn wir immer wieder Gottes strahlendes Angesicht über uns sehen, wenn wir uns von ihm anschauen lassen, wenn wir uns lieben lassen. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich merke, ich brauche immer wieder neu diese Offenbarung eigentlich von Gott. Das ist so unverfügbar. Wir wissen das ja oft mit unserem Kopf, aber wir brauchen das immer wieder, das irgendwie auch mit dem Herzen fassen zu können. Ich bin echt geliebt. Und Gott ist verrückt vor Liebe nach mir, nach dir. Und wenn du da merkst, irgendwie, da bist du gerade irgendwie echt so trocken gelaufen. Irgendwie, da ist gerade nicht viel. Nutz doch die Zeit zwischen den Jahren, echt Gott zu bitten. Ey, zeig es mir neu. Ich habe da so eine Sehnsucht nach. Zeig mir, dass ich deine Geliebte bin, dein Geliebter. Das ist essentiell, das brauchen wir so dringend. Und diese Zeit, die bietet doch auch irgendwie jetzt so diese Möglichkeit dazu. Es ist einfach, wir haben mehr Zeit als sonst. Eine Serie weniger, ein Gebetsspaziergang mehr, ein Still-Dasitzen mehr und einfach mal sich von Gott anschauen lassen. Hände offen und seine Liebe empfangen. Manchmal hilft uns auch einfach Gemeinschaft dabei, dass andere da sind, die uns einfach mal ganz handgreiflich zeigen, wir sind wirklich geliebt. Ein letzter Punkt, wie wir gut warten können, kommt aus dem Text selbst, aus der Geschichte von Simeon. Umarme den Messias. Ich finde das so rührend irgendwie. Simeon blickte dem Heil Gottes mitten ins Gesicht. Er drückte es an sein Herz. Er hatte Jesus auf seinem Arm. Und das Heil Gottes hatte plötzlich einen Namen. Jesus. Und als Simeon Jesus auf den Arm hatte, wusste er einfach, er ist am Ziel. Alles andere schweigt, alles andere kommt zur Ruhe. Von Simeon heißt es sogar, er wusste, nun kann er im Frieden sterben. Es ist okay. Und ich finde es so interessant, wenn man sich das bewusst macht, was das für ein Zeitpunkt war. Es war Jesus als Baby. Hat Simeon noch irgendwas davon erlebt, wie die Welt von Jesus auf den Kopf gestellt wurde? Nein. Hat er das Reich Gottes kommen sehen durch Jesus? Hat er die Wunder gesehen, Krankenheilung, Wasser zu Wein, Tote wurden auferweckt? Hat er irgendwas davon gesehen? Nichts. Hat er seinen Tod, seine Auferstehung miterlebt? Nein, es hat ihm gereicht, Jesus anzuschauen, ihn nah an seinem Herzen zu haben, ihn zu umarmen und zu wissen, da ist er, der Gesalbte, der Tröster, der Trost Israels, die Hilfe, der Retter für ihn und für die ganze Menschheit. Vom Kirchenvater Augustin lesen wir in seinen Bekenntnisschriften: Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wenn wir den Messias umarmen, wissen wir, es wird alles gut. In dieser, vielleicht auch erst in der nächsten Welt, aber wir wissen, es wird gut. Ja, warten, das macht was mit uns. Ich habe sehr auf Weihnachten hingelebt. Ja, darauf irgendwie das, jetzt muss ich schon fast wieder weinen, es war vor dem Gottesdienst eben sehr emotional für mich. Wir haben unseren jüngeren Sohn zum Bahnhof gebracht und es ist so diese Zeit, wir warten etwas und wir leben darauf so krass hin. Und wir denken, wenn wir das haben, wenn das ist, dann ist alles gut. Dann geht es uns gut. Aber auch, es geht etwas vorbei. Wir leben auf etwas hin und wir denken, wenn das ist, dann ist super und dann brauchen wir das Nächste, auf das wir warten. Aber weder durch Menschen, noch durch Dinge, noch durch Umstände, wenn das eintrifft, dann wird nicht alles gut. Es wird alles gut, wenn wir den Messias umarmen. Es wird alles gut, wenn wir diesem Heil Gottes ins Gesicht schauen. Und dann kommt unser Herz nur zur Ruhe. Und ich habe das so gespürt eben vor dem Gottesdienst, diesen Schmerz wieder loszulassen, nicht zu wissen, wann sehen wir uns eigentlich wieder, jetzt sind diese schönen Tage vorbei. Das ist nicht das, was uns zur Ruhe bringt, das war schön. Ich bin super dankbar für diese Tage. Aber unser Herz findet nur Ruhe, wenn wir den Messias umarmen. Und dazu lade ich euch auch ein, jetzt in diesen Tagen. Ja, macht mal so Inventur und guckt, könnt ihr den Messias an euer Herz drücken? Vielleicht hast du ihn auch noch nie an dein Herz gedrückt, dann lade ich dich ein, es zum allerersten Mal zu machen, den Messias einzuladen, nah an dich ranzukommen, ihm zu sagen, mein Herz gehört dir und bei dir darf es zur Ruhe kommen. Amen.